Eigentlich dürfte es uns gar nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Universum mit einer Sonne entsteht, die im richtigen Abstand von einem Planeten umkreist wird, auf dem sich Leben bildet, aus denen allen Widrigkeiten zum Trotz eines Tages der Homo sapiens wird, also diese Wahrscheinlichkeit ist so verschwindend gering, dass wir sie im Grunde genommen getrost vernachlässigen dürfen. Und trotzdem sind wir hier. Dies ist die Geschichte, warum es uns überhaupt gibt. Die junge Erde war durchaus raue Umgangsform gewohnt. Immerhin verdankte sie ihre Existenz den ständigen Zusammenstößen von Gesteinsbrocken und Planetesimalen, die hängen blieben und so allmählich den Protoplaneten formten. Die Energie der Einschläge heizte die Erde auf, sodass die Gesteine schmolzen und schweres Material wie Eisen zum Zentrum absank, während leichte Stoffe wie Silikate allmählich eine Kruste bildeten, als das Bombardement mit der Zeit abnahm und es ruhig wurde. Doch dann kam der wirklich große Schlag. Eigentlich schien längst alles geregelt zu sein auf dem Orbit der Erde um die Sonne. Die Erde hat einen großen Teil des Materials auf ihrer Umlaufbahn eingesammelt und damit ihre Vormachtstellung in dieser Entfernung zur Sonne gefestigt. Aber trotzdem war die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Ein zweiter Protoplanet oder ein Komet von der Größe des heutigen Mars befand sich auf einem ähnlichen Orbit. Die Bahn von Theia, wie Astronomen den Konkurrenten nennen, war allerdings nicht gerade stabil. Mal war Theia dichter an der Sonne als die Erde, dann weiter entfernt. Mal flog sie schneller durch den Raum, dann war sie wieder langsamer. Den neuesten Berechnungen zufolge kam es vor 4.527 Millionen Jahren, als das Sonnensystem gerade erst 30 bis 50 Millionen Jahre alt war, schließlich zur unvermeidlichen Katastrophe. Theia und die Erde trafen im schrägen Winkel aufeinander. Innerhalb von Sekunden wurde die Erde komplett aufgerissen. Ihr Gestein schmolz erneut und vermischte sich mit den Trümmern von Theia. Gleichzeitig schleuderte die Wucht des Aufpralls tausende Tonnen des Mantelmaterials der beiden Protoplaneten so weit ins All, dass ein großer Teil davon nicht wieder herabfiel, sondern in einigen zigtausend Kilometern Höhe um den aufgewühlten Planeten kreiste. Ähnlich wie bei der Bildung der Planeten vereinigten sich die Bruchstücke, indem sie miteinander kollidierten, sich gegenseitig aufschmolzen und innerhalb von weniger als einem Jahrhundert zu einem neuen Himmelsobjekt heranwuchsen, das im Orbit um die Erde wanderte. Der Mond war geboren. In der Anfangszeit sah der Mond noch keineswegs so aus wie heute. Von der Erde aus erschien er viel größer, weil er fünfmal näher war. Dadurch war die gegenseitige Anziehung so stark, dass die Gezeitenkräfte das flüssige Gestein beeinflussten und den Mond zu einer leichten Eiform langzogen. Weil der Mond mehr als einen Tag für eine Umrundung der Erde brauchte, bremste er mit seiner Gravitationskraft die Drehung des Planeten um dessen eigene Achse, wohingegen die Erde den nachtrödelnden Mond immer schneller mit sich zog. Durch die Beschleunigung stieg die Fliehkraft an und der Mond entfernte sich langsam von der Erde, ein Effekt, der auch in unserer Zeit noch anhält. Weil die Gezeiten inzwischen aber vor allem Meere aus Wasser und nicht aus flüssigem Magma bewegen, wird die Flucht des Mondes allmählich immer langsamer. Sie beträgt gegenwärtig 3,8 cm pro Jahr. Auch die Drehung der Erde verlangsamt sich weiterhin, immerhin um eine Sekunde in 100.000 Jahren. Beides ist langsam genug, so dass sich die beiden Himmelskörper bis in 5 Milliarden Jahren umtanzen werden, wenn sich die sterbende Sonne aufbläht und das Paar verschluckt. Als sich Erde und Mond in der heftigeren Anfangsphase ihres Tauziehens befanden, mussten sie aber noch ein anderes Abenteuer überstehen, das den Mond bis heute zeichnet. Seine Geburt lag erst eine halbe Milliarde Jahre zurück und die Oberfläche bildete gerade eine dünne Kruste aus festem Gestein aus, als das sogenannte letzte große Bombardement begann. Innerhalb von rund 50 Millionen Jahren ging ein Regen von 200 Billiarden Tonnen Gestein auf Erde und Mond nieder. Tausendmal mehr als in den gesamten 3,8 Milliarden Jahren danach und 20-mal so viel wie der gesamte Marsmond Phobos an Masse hat. Ein Teil der Meteoriten war nur so groß wie Sandkörner. Doch manche waren mächtiger als der Mount Everest. Diese Brocken durchbrachen beim Mond die Kruste, so dass Magma aus seinen damals noch flüssigen Inneren floss und die großen Maria- oder Meere genannten Becken füllte, die wir heute mit bloßem Auge als dunkle Flächen sehen. Andere Einschlagskörper schafften es nicht ganz so tief. Sie rissen dafür mächtige Krater, die jeweils 10 bis 20 Mal größer waren als der Meteorit selbst. Der Mond bekam sein Gesicht und es war schwer mitgenommen vom Kampf ums Überleben. Natürlich war der Mond nicht das einzige Opfer des Bombardements. Auch die Erde wurde von unzähligen Einschlägen geschüttelt. Allerdings besaß der Planet im Gegensatz zu seinem Mond einen fleißigen Jungbrunnen, der wie ein gutes Make-up die Spuren in den folgenden Milliardmillionen sorgfältig verwischte. Die Plattentektonik wälzte die Erdkruste ständig um, sodass die Meteoritenkerne längst unter das übrige Gestein gemischt wurden und zusätzlich hat die Erosion die Ränder der Krater feinsäuberlich abgeschliffen. Praktisch nichts ist übrig geblieben von damaligen Meteoritenangriff. Alle Krater, die wir heutzutage auf der Erde finden, sind erst sehr viel später entstanden. Die permanente Verjüngungskur verlief so effektiv, dass wir heute ohne den vernarbten Mond überhaupt nichts vom großen Bombardement ahnen würden. Genau deshalb waren die Geologen in den 1970er Jahren so begierig darauf, einen ihrer Wissenschaftler auf den Mond zu schicken, um dort Indizien und Beweise einzusammeln. Und dann war da noch die Frage, was eigentlich das ungewöhnlich heftige Bombardement überhaupt ausgelöst hatte. Mehr dazu finden Sie in dem Buch Glück gehabt, 12 Gründe, warum es uns überhaupt gibt, von Olaf Fritschi, erschienen bei Springer Spektrum.